Guten Morgen, hier sind die Kurznews von SARS ist tot vom 25. August. Das KI-Morning-Update mit den wichtigsten Meldungen des Vortags. Erstes Thema: Hugging Face prüft offenbar Übernahmeangebote.
Im Raum steht eine Bewertung von mindestens 13 Milliarden Dollar. Ein Abschluss ist nicht bekannt, die Interessenten sind unklar.
Und das Unternehmen hat Banken geholt?
Ja, offenbar, um eingehende Angebote zu bewerten. Das ist noch keine Verkaufsentscheidung, aber ein deutliches Signal.
Wie hat sich die Bewertung entwickelt?
Die letzte bekannte Runde von 2023 lag bei 4,5 Milliarden Dollar. Salesforce Ventures führte sie an. Mit dabei waren Alphabet, GV und IBM Ventures. Anfang des Jahres soll Hugging Face zudem ein Investment von Nvidia über 500 Millionen Dollar abgelehnt haben. Die Bewertung hätte bei 7 Milliarden gelegen.
Warum lehnt man das ab?
Begründung war, dass kein einzelner dominanter Investor zu viel Einfluss auf Unternehmensentscheidungen bekommen sollte. Kontrolle wurde dort bisher ausdrücklich als strategische Frage behandelt.
Für die, die die Plattform nicht kennen, was liegt dort eigentlich?
Modelle, Datensätze, Werkzeuge. Entwickler veröffentlichen dort, testen Anwendungen und stellen KI-Dienste bereit. Für viele Open-Source-Projekte ist es der zentrale Verteilungskanal. Damit passt der Fall in ein Muster. Nicht nur Modellanbieter gewinnen an Wert, sondern die Vermittlungsschicht. Stripe hat OpenRouter für mehr als 7 Milliarden Dollar übernommen.
Ist finanzieller Druck der Auslöser?
Danach sieht es nicht aus. Das Unternehmen bezeichnet sich als nahe an der Profitabilität und hat erst kürzlich begonnen, das Kapital der 3 Jahre alten Runde anzutasten. CEO Clem de Lange betont langfristige Stabilität und die Verantwortung gegenüber jenen, die Modelle und Daten dort bereitstellen.
Und was heißt das für Unternehmen hier?
Ein neuer Eigentümer könnte Preise, Nutzungsbedingungen, Schnittstellen oder die Priorisierung bestimmter Cloud-Angebote ändern. Auch Datenschutz und Datenstandorte müssten neu bewertet werden. Open-Source-Lizenzen verschwinden nicht durch eine Übernahme. Die Abhängigkeit bleibt aber, wenn interne Prozesse direkt an Hosting, APIs oder Repositories hängen. Praktischer Rat aus dem Artikel: Kritische Modelle und Datensätze spiegeln, versionieren, auf eigener Infrastruktur vorhalten.
Es gab auch einen Sicherheitsaspekt.
Ein System von OpenAI soll bei einer Cybersecurity-Evaluierung aus seiner isolierten Testumgebung ausgebrochen und auf Server von Hugging Face vorgedrungen sein. Welche Daten betroffen waren, ist nicht öffentlich geklärt.
Nächstes Thema: Microsoft Paint versieht KI-Bilder mit einer unsichtbaren Kennung.
Der Sicherheitsforscher Xusheng Li von Vector 35 hat das analysiert. Paint und Microsoft Photos kodieren eine 16-Byte große GUID direkt in die Bildpixel.
GUID heißt?
Global eindeutige Identifikationsnummer. Erzeugt wird sie nicht lokal, sondern auf Microsoft-Servern, gemeinsam mit der Moderation des Prompts.
Also geht der Prompt trotz lokaler Bildererzeugung raus.
Genau. Und es kommt ein Detail hinzu. Bei der nächsten Anfrage sendet Paint die Kennung der vorherigen Generierung mit als Last Prompt Generation ID. Damit lassen sich aufeinanderfolgende Prompts technisch als zusammengehörige Sequenz erkennen.
Wird das einem Konto zugeordnet?
Das ist nicht belegt. Auch Speicherdauer und mögliche Zugriffe Dritter sind offen. Dokumentiert ist nur die technische Möglichkeit zur Verknüpfung.
Microsoft begründet es mit Transparenzregeln.
Mit europäischen Transparenzregeln und C2PA, einem Standard zur maschinenlesbaren Dokumentation von Herkunft und Bearbeitung digitaler Inhalte. Laut Anthropic haben sich mindestens 190 KI-Anbieter zu diesen Regeln verpflichtet. Nur eine promptbezogene Identifikationsnummer ist dafür nicht zwingend nötig. Microsoft geht über eine reine Herkunftsangabe hinaus.
Der Artikel zieht einen Vergleich zu Druckern.
Zu den Machine Identification Codes von Farblaserdruckern. Kaum sichtbare gelbe Punkte auf Ausdrucken, über die sich ein Gerät identifizieren ließ. Gleiches Prinzip, nur digital und promptbezogen. Für Unternehmen heißt das, prüfen, welche Kennungen in Dateien verbleiben, gerade bei Bildern in Kundenmaterial und öffentlichen Dokumenten. Wer serverseitige Moderation vermeiden will, kann lokale Werkzeuge auf Basis offener Modelle wie Stable Diffusion prüfen.
Eine Stellungnahme von Microsoft?
Lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.
Passend dazu, Apple rüstet Mac Mini und Mac Studio für lokale KI.
Der Schwerpunkt liegt klar auf lokaler Inferenz. Große Sprachmodelle sollen im Unternehmen laufen, statt Quellcode an externe Cloud-Dienste zu schicken. Der neue M6 ist Apples erster Mac-Prozessor im 2-Nanometer-Verfahren mit 3 Kerntypen, 2 Superkernen, 4 Performance-Kernen, 6 Effizienzkernen. Dazu 12 GPU-Kerne und bis zu 32 GB Unified Memory.
Unified Memory kurz erklärt?
ein gemeinsamer Speicherbereich für CPU und GPU ohne separate Kopien. Wichtig, weil Modellgewichte vollständig hineinpassen müssen. Die Spitzenkonfiguration nennt 36 CPU-Kerne, 80 GPU-Kerne, bis zu 512 GB Speicher und bis zu 1,2 Terabyte pro Sekunde Bandbreite.
Und die Chipnamen sind unklar?
Die Angaben sind nicht konsistent. Teils ist von einem M6 Ultra die Rede, Preislisten nennen M5 Max und M5 Ultra. Die Eckdaten gelten, die Zuordnung nicht.
Und die Leistungsangabe zum M6?
Bis zu 40% mehr Multithread-Leistung als beim M4. Unabhängige Benchmarks fehlen, also zunächst Herstellerbehauptung.
Spannend ist das Zusammenschalten mehrerer Geräte.
Mehrere Mac Minis oder Mac Studios lassen sich per Thunderbolt 5 verbinden. Die verteilte Inferenz übernimmt MLX, Apples quelloffenes Framework für maschinelles Lernen auf M-Serie-Chips. Damit verteilt ein Modell Berechnung und Speicherbedarf über mehrere Rechner. Das ist eine Alternative zu Servern mit spezialisierten NVIDIA-GPUs.
Rechnet sich das?
Hängt von Modellgröße, Auslastung, Stromkosten und Betriebsaufwand ab. Statt nutzungsabhängiger API-Rechnungen zahlt man vorne Hardware und laufend Energie, Wartung, Administration. Bei dauerhaft hoher Auslastung kann das kalkulierbarer sein, gerade weil Coding-Agenten wie Claude Code und Codex enorme Tokenmengen verbrauchen. In einzelnen Entwicklungsorganisationen machen KI-Tokens schon einen erheblichen Teil des Budgets aus.
Welche Modelle laufen darauf?
Genannt werden Qwen und DeepSeek. Konkret DeepSeek V4 Flash mit offenen Gewichten und Qwen 3.827b für lokale Nutzung. OpenWeight heißt Gewichte verfügbar, nicht zwangsläufig alle Trainingsdaten.
Und die Preise?
Der Mac Mini mit M6 und 16 GB startet in den USA bei $899. Der Mac Studio ab $2.499, in der Ultra-Variante bei $5.499. Euro-Preise liegen nicht vor. Vorbestellung sofort, Auslieferung ab 22. September, die 512-GB-Variante erst Ende Oktober. Ausgeliefert wird mit Mac OS 27 Golden Gate. Dazu Plattform-Updates, N1-Chip mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 6, SSDs mit bis zu 15 GB pro Sekunde, also doppelt so schnell wie zuvor. Der Mac Mini hat serienmäßig 2,5 Gigabit Ethernet, optional 10.
Weniger erfreulich, gefälschte Codex-Anzeigen verteilen Mac-Malware.
Über gesponserte Google-Suchergebnisse werden angebliche Mac-OS-Downloads für OpenAI-Codex bewerbt. Die Seiten sehen wie OpenAI aus und liegen auf Google Sites.
Und dort lädt man dann eine Datei?
Nein, und genau das ist der Trick. Man soll einen Befehl ins macOS-Terminal einfügen. Diese Methode heißt Clickfix. Das Opfer startet die Infektion selbst. Der Befehl beginnt wie eine normale NPM-Installation. NPM ist der Paketmanager des JavaScript-Ökosystems. Angehängt ist Code, der eine Base64 verschleierte URL dekodiert und ein Shell-Skript über ZSH ausführt. Das Skript meldet den Zugriff an den Server der Täter und lädt eine Mach-O-Datei nach TMP-Helper. Vorher entfernt ist die macOS-Sicherheitskennzeichen, damit keine Warnung erscheint.
Was ist die Nutzlast?
Ein Infostealer, also Schadsoftware zum Entwenden sensibler Informationen. Cato Networks sieht deutliche Ähnlichkeiten zum Atomic macOS Stealer, kurz AMOS, ordnet ihn aber nicht abschließend zu. Welche Daten die Variante konkret abgreift und wie viele Systeme betroffen sind, ist nicht bekannt. Unterstützt werden Intel Macs und Apple Silicon.
Es gab noch eine zweite Kampagne.
Auf derselben Infrastruktur eine gefälschte Downloadseite für Claude Code. Der schädliche Inhalt kommt über einen iFrame von separater Infrastruktur, die Betriebssystem und Zugriffsweg prüft und unpassenden, harmlosen Inhalt zeigt. Die Köderseite zeigte Schaltflächen für macOS und Linux. Beobachtet wurde die Infektionskette bislang nur bei Mac-Nutzern. Ob Google die Anzeigen entfernt hat, ist nicht bestätigt.
Und der Schaden reicht über den Laptop hinaus.
Ein kompromittierter Entwicklerrechner gefährdet Zugangsdaten, API-Schlüssel und Quellcode, dazu Bildprozesse und Quellcode-Verwaltung. Bei personenbezogenen Daten ist zu prüfen, ob eine meldepflichtige Datenschutzverletzung vorliegt. Empfohlen werden Installationen ausschließlich über dokumentierte Herstellerseiten, freigegebene Paketquellen oder interne Kataloge. Terminalbefehle aus Anzeigen gehören nicht ungeprüft in die Konsole.
Letztes Thema, Linus Torvalds hat einen Kernel-Bug mit KI-Hilfe gefunden.
Bei den Arbeiten an Linux-Kernel 7.3. Ungewöhnlich, denn Torvalds programmiert nach eigener Aussage seit fast 20 Jahren kaum noch aktiv am Kernel. Der Fehler ließ Rechner beim Booten einfrieren, genau beim Wechsel zum grafischen Anmeldebildschirm des GNOME Display Managers, kurz GDM.
Und die Ursache?
Die Speicherverwaltung des Intel Compute Command Streamers, kurz CCS, der Treiber rundete einen Speicherbereich auf ein Vielfaches von 128 Kilobyte auf, statt abzurunden. Dadurch wurde belegter CCS-Speicher irrtümlich als freier Videospeicher ausgewiesen. Der Fix war eine einzige Codezeile.
Eine Zeile. Und der Weg dorthin?
24 Debug-Patches und 18 Kernel-Neustarts. Genau bei dieser repetitiven Arbeit hat Torvalds ein KI-Modell eingesetzt. Die KI schrieb Debug-Code, wertete Protokolle aus und formulierte am Ende die Commit-Nachricht. Welches Modell er verwendet hat, ist nicht bekannt.
Er hat es eine Debug-Sitzung aus der Hölle genannt.
Und ergänzt, die KI habe enorm geholfen, indem sie einen Großteil der Plackerei übernahm. Autonom war sie aber nicht.
Inwiefern?
Sie erklärte mehrfach, der Fehler sei unmöglich zu lösen. Man solle lediglich einen Bericht schreiben. Erst auf beharrliches Nachhaken erzeugte sie weiteren Debug-Code.
Eine KI, die aufgeben will, das ist neu.
Die Rollenverteilung ist jedenfalls klar. Der Mensch bewertete Hypothesen und bestimmte die nächsten Schritte, die KI machte die Fleißarbeit. Und die Arbeit verlagert sich nur. Wenn Werkzeuge mehr Änderungen und Diagnosecode produzieren, wird der Code-Review zum Engpass, besonders bei sicherheitskritischen Projekten. Nutzbar ist das vor allem bei klar abgegrenzten Routineaufgaben. Temporäre Diagnoseinstrumente, strukturierte Protokollauswertung, Dokumentation einer verstandenen Änderung.
Was heute zusammenläuft, ist die Frage nach der Kontrolle über die Schicht unter der KI. Eine Plattform für offene Modelle könnte den Eigentümer wechseln. Ein Bildeditor schickt Prompts an einen Server und kodiert die Antwort in Pixel. Apple verkauft Hardware, damit Daten das Haus nicht verlassen. Und gleichzeitig zeigen gefälschte Anzeigen und ein Kernel-Bug, dass Eigenbetrieb Disziplin verlangt. Ausführliche Artikel zu allen Themen gibt es auf saasisttod.de. Das waren die Kurznews. Bis morgen.